Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Oh, das triggert ein bisschen was in mir und zwar ziemlich heftig. Ich habe Lust auf- und auszubrechen. Ich habe Supertramp im Ohr mit Goodbye Stranger. Ich habe den Film Into the Wild quasi in meinem Kopf, wo so ein junger Aussteiger seine Kreditkarte zerschneidet, ich glaube seinen Ausweis wegwirft, um die Gesellschaft zu verlassen und in der Natur zu leben. Herzlich willkommen zu Plus 1 und zur Geschichte der Woche. Es ist eine Aussteigergeschichte, eine Geschichte aus Schweden und dort lebt und arbeitet auch meine Kollegin Christine Westerhaus, die uns diese Geschichte erzählt. Hallo Christine.
Hallo.
Um wen geht's denn da bitte?
Also es geht um Markus Teueby, er ist Schwede und hat 4 Jahre lang ganz allein im Wald gelebt und zwar in Norrland, also im Norden Schwedens. Und das hat er schon mit Anfang 20 gemacht. Jetzt ist er 44 und schreibt Bücher über seine Erfahrungen. Sein jüngstes Buch ist im März auf Deutsch erschienen und heißt Unter freiem Himmel.
Und wie bist du denn auf diese Geschichte gekommen? Hast du ihn auch im Wald getroffen oder wie kam das?
Nee, im Wald habe ich ihn nicht getroffen, aber ich habe ihn in Göteborg tatsächlich getroffen, als er mit seiner Familie hier auf Besuch war. Ich habe aber zum ersten Mal von ihm gelesen, als die Corona-Pandemie gerade auf ihrem ersten Höhepunkt war. Das war so April 2020. Und damals ging es ja total viel um das Thema Lockdown und was die Einsamkeit mit den Menschen macht. Und in diesem Zeitungsartikel, da sprach Markus davon, dass diese Einsamkeit eben auch sehr wertvoll sein kann, weil man eben viel über sich selbst lernen und auch zu sich selbst finden kann.
Jetzt hat er wirklich aber nicht irgendwie einen Tag oder eine Woche, sondern 4 Jahre lang im Wald gelebt. Wie kam er denn bitte auf diese Idee?
Ja, also das waren tatsächlich 4 Jahre lang, also wirklich lange. Für ihn war es, glaube ich, eine mentale Heilung, kann man schon fast sagen. Markus hatte mit Anfang 20 eine Karriere als Profisportler vor sich. Er war ein ziemlich guter Mittelstreckenläufer, sogar so gut, dass er in der Nationalmannschaft trainiert hat. Sein Problem war aber, dass er in Wettkampfsituationen immer mental überfordert war und da nie seine volle Leistung zeigen konnte. Und es hat bei ihm einfach mental gehakt, wie man das ja oft von Sportlern hört. Gleichzeitig hatte er zu Hause Probleme. Seine Mutter war schon mit 28 an Multipler Sklerose erkrankt, also ziemlich jung. Und sie brauchte eben viel Hilfe, konnte sich kaum noch allein bewegen. Und das hat alles in ihn eine Überforderung in Gang gesetzt, wie er heute im Rückblick sagt.
Ich war damals ein junger Mann, der über vieles nachgedacht hat, aber keine Richtung im Leben hatte. Oder sagen wir, meine Richtung war das Laufen, aber ich habe mir sehr viele Sorgen um meine Mutter gemacht. Ihr ging es immer schlechter und ich wusste, dass sie sterben würde. Ich hatte mein Leben am Laufen aufgehängt. Doch als ich das Laufen wegen einer Verletzung aufgeben musste, fühlte ich mich total verloren in meinem Kopf und habe nach einem Ausweg gesucht.
Ja, er musste damals seine Karriere tatsächlich aufgeben. Er hatte eine Verletzung und das hat ihn dann wirklich in eine richtige Lebenskrise gestürzt. Er hatte auch keinen Schulabschluss, weil er alles auf seine Sportlerkarriere gesetzt hat. Und wenn er damals nicht so jung gewesen wäre, dann hätte man wohl Midlife-Krise dazu gesagt.
Für mich war das eine mentale Reise. Ich hatte Angst, aber ich wusste nicht, wovor. Damals wurde über sowas nicht geredet. Ich glaube, ich war einfach ausgebrannt. In meinem Kopf war alles durcheinander. Ich konnte keine Entscheidungen fällen, nicht tief durchatmen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen Ausweg finden musste.
Ich frage mich da, ja klar, einen Ausweg finden, aber wieso denn ausgerechnet 4 Jahre in den Wald zu gehen? Das ist ja ein extremer Ausweg.
Ja, aber für ihn war das eben, er hatte sich überlegt, er muss das einfach für sich irgendwie klar machen, er muss in den Wald, das ist so das Beste, was er machen kann. Und dann ist er eben nach Nordschweden gereist, von Öckerö aus, das ist so ein beschauliches Dorf auf einer kleinen Insel im Göteborger Schärengarten. Von dort aus ist er dann 1000 Kilometer in den Norden gefahren. Und er hatte ja auch keinen Schulabschluss, konnte dort aber dann eine Ausbildung als Pfleger machen. Und dann hat er dort von einem Mann gehört, der in einem Zelt am Waldrand gelebt hat. Und das hat ihn wohl so fasziniert, dass er sich dann überlegt hat, dass es auch für ihn das Richtige sein könnte. Und dann ist er Ende August in den Wald gelaufen und hat sich da einen guten Platz für sein Lager ausgesucht.
Das klingt aber relativ spontan. Hat er sich irgendwie vorbereitet?
Naja, so ein bisschen vorbereitet hat er sich schon. Der hat dann auf einer Lichtung eine typische samische Kota gebaut. Das kann man sich so wie ein Tipi vorstellen. Also hat dann so ein dickes Baumwolltuch über Holzplanken gespannt. Und in der Mitte hatte er so eine Feuerstelle und der Rauch zieht dann eben über so eine Öffnung oben ab. Und das Bett hatte er aus Tannenzweigen gebaut. Und er wusste auch, wie man Feuer macht. Das ist aber auch einfach in Schweden ein bisschen anders als in Deutschland. Also in Schweden lernen die Kinder schon in der Schule, wie sie sich in der Natur mit Kompass und Karte orientieren können. Und für die Menschen gehört das Outdoor-Leben einfach dazu. Also jeder kommt irgendwie in der Natur klar. Was Markus aber schon gemacht hat, er hat sich bei den Sami, also Rentierzüchtern, die in Nordschweden quasi auch so ein bisschen nomadisch leben, mit Fellen versorgt gegen die Kälte und hat sich warme Klamotten im Secondhand-Laden gekauft. Naja, und ein bisschen Geld hatte er auch. Also damit ist er dann alle paar Monate auch mal einkaufen gegangen.
Mhm. Gut, jetzt hast du schon angesprochen Felle, weil ich hätte sonst auch gesagt, ja, im Hochsommer Schweden zelten, ganz schön, auf Tannenzapfen schlafen, na gut. Aber im Winter, gut, jetzt hat er seine Felle, aber im Winter ist es ja auch immer dunkel in Schweden, ununterbrochen. Das sind ja Herausforderungen, die muss man ja vorher auch bedenken, ne?
Ja, das hat er schon bedacht und er hatte auch vor, wirklich ein ganzes Jahr zu bleiben, um wirklich alle Jahreszeiten zu erleben. Ja, und wie du schon sagst, also der Spätsommer im Wald, das stelle ich mir auch noch ganz gemütlich vor. Es gibt Blaubeeren, Pilze, es ist lange hell, aber im Winter. Also die Tage sind wirklich super, super kurz, vor allem da oben in Norrland. Mhm. Und er hat dann auch im Winter immer Skitouren in den nächsten Ort gemacht, um einzukaufen. Haferflocken, das war wohl sein wichtigstes Nahrungsmittel. Und die haben ihn gerettet, schreibt er auch in seinem Buch. Dieses Buch Unter freiem Himmel ist sowieso ein ziemlich guter Ratgeber, wie man in der freien Natur gut überlebt. Und er beschreibt zum Beispiel, wo man immer trockene Äste zum Feuer machen findet, wie man das Feuer am besten anbekommt und wie man Birken anzapft, um den Saft daraus zu gewinnen. Ganz lustig fand ich auch, in einem ganzen Kapitel geht es darum, wie man sich am besten ein Klo baut und welche Blätter und welches Moos man am besten zum Hintern abwischen benutzt. Also wirklich gut zu wissen.
Und steht da auch irgendwas drin, wie man möglicherweise die Angst überwindet? Oder hatte er gar keine Angst?
Na doch, also er hatte ziemlich mit Angst vor Dunkelheit zu kämpfen. Und da musste er wirklich gegen ankämpfen. Und das hat ihn auch wirklich eine Weile beschäftigt.
Det var skitjobbigt. Hur katten blir man av med mörkrädsla?
Das war extrem anstrengend. Wie wird man seine Angst vor der Dunkelheit los? Es war nicht einfach, aber ich bin einfach da geblieben. Es hat 4 Monate harte Arbeit gebraucht, bis ich es geschafft habe. Aber als ich diese Angst überwunden hatte, war es für mich wie ein Aha-Moment. Ich habe eingesehen, Markus, du hast Angst, aber das ist okay, du kommst trotzdem klar.
Ja gut, jetzt stelle ich mir aber vor, da steht dann so ein Bär vor ihm oder so. Du kommst klar dann?
Ja, es ist also tatsächlich so, in Norrland gibt es auch Bären, aber er meinte, da hat er keine Angst vor gehabt. Er hatte aber mal wohl so ein Erlebnis mit einem Luchs, das hat er mir ganz eindrücklich beschrieben. Und zwar hat er sein Bett da gehabt mit den Tannenzweigen und dann war eigentlich nur das Baumwolltuch zwischen ihm und Außenseite. Und dann hat er irgendwie nachts was gehört und dann ist er am nächsten Morgen raus, es war halt Winter, und hat dann die Fußabdrücke von diesem Luchs gesehen. Und er meinte aber, das fand er total spannend, also gar nicht so unheimlich. Und was er wohl auch oft hatte Besuch von Elchen, die dann auch mal interessiert durch die Zelttür geguckt haben. Aber das fand er wohl eher nett, die sind ja auch wirklich nicht gefährlich. Naja, und mein Eindruck ist, dass er genau solche Herausforderungen einfach auch gesucht hat. Es war für ihn auch so ein bisschen ein Kampf mit sich selbst, eine Auseinandersetzung mit seiner Rastlosigkeit und seinen Ängsten, denen er sich dann aber auch gestellt hat und an denen er am Ende gewachsen ist.
Meine Überlegung war, wenn ich mich in eine Situation versetze, die sehr schwarz-weiß ist und in der es nur um meine Grundbedürfnisse, mein Überleben geht, werde ich entweder sterben oder überleben. Und wenn ich überlebe, finde ich vielleicht einen Weg nach vorn.
Er hat offenbar überlebt. Markus, der schwedische Eremit, der 4 Jahre lang allein im Wald gelebt hat. Heute ist er 44 und schreibt Bücher über sein Leben. Und für mich klingt das alles schon ziemlich, also wirklich ziemlich krass, was er erzählt. Also wusste er tatsächlich nicht, Christine, ob er überleben würde da im Wald?
Also für mich hörte sich das definitiv nicht nach einem Spaziergang an. Also im Sommer war das Überleben ja noch einfach, aber im Winter kann es da oben in Norrland auch gerne mal minus 40 Grad kalt werden. Und da gab es definitiv ein paar brenzlige Situationen, die Markus erlebt hat.
Ich war mehrmals kurz davor zu sterben. Aber für mich war diese Erfahrung sehr wertvoll, denn dadurch bin ich an meine Grenzen gekommen. Wenn du bei minus 40 Grad aufwachst oder nach einer langen Skitour weit weg von deinem Lager bist und keine Streichhölzer dabei hast, dann wird das Wetter schlecht. Du schaffst es zurück, aber deine Zehen sind fast abgefroren und weiß. Und dann weißt du, du hast 3 Minuten Zeit, um das Feuer in Gang zu bekommen, sonst frieren deine Füße einfach ab. Das kann sich total crazy anhören, aber für mich war das sehr nützlich.
Aber inwieweit denn nützlich?
Naja, also ich denke mal, das waren diese Herausforderungen, die er einfach gesucht hat. Also einfach so an Grenzen zu kommen, seinen Körper zu spüren. Einfach, dass der Körper ihm sagt, so hier geht's jetzt nicht weiter. Und ich muss mich darauf verlassen und ich muss ihm zuhören. Ich glaube, das war's, was ihn da herausgefordert hat.
Inwieweit spielten damit rein, dass er ja schon Leistungssportler war? Also dass er ja quasi mit seinem Körper sehr, sehr viel gearbeitet hat und wahrscheinlich da ja auch schon mal an Grenzen gegangen ist. War das ein Vorteil für ihn?
Ich glaube eher nicht, denn er sagt auch, dass eigentlich immer sein Trainer ihn herausgefordert hat. Der hat ihm immer gesagt, hier, so weit kannst du gehen, so weit musst du gehen und so weiter. Und er hat auch damals wirklich so eine Krise gehabt und hat wirklich schlecht geschlafen und zu wenig gegessen. Also da hat er eben nicht auf seinen Körper gehört. Und das hat er im Wald wohl gelernt.
Ja, also apropos Trainer oder also Außenstehende überhaupt, wussten seine Freunde, wusste seine Familie, wo er da ist? Haben die sich keine Gedanken gemacht? Haben die den Jungen einfach da ziehen lassen?
Erziehen lassen haben sie ihn schon und es wussten auch ein paar Leute, wo er wohnt. Also im Notfall konnte man Markus schon kontaktieren und er selbst hat auch seine Mutter alle paar Monate angerufen, wenn er dann mal im Dorf einkaufen war. Aber na klar, also hätte er jetzt einen Herzinfarkt bekommen oder hätte er irgendwo verletzt im Schnee gelegen, dann wäre wohl jede Hilfe zu spät gekommen. Gleichzeitig hat er aber auch gewusst, was ihn erwartet. Also er war jetzt nicht überrascht, dass die Natur keine Gnade kennt.
Men jag är ju inte naiv. Så den här killen som var into the wild, som de skrev om.
Ich war nicht naiv, so wie der Typ in dem Film Into the Wild, der auch am Ende umgekommen ist. Ich bin kein Naturromantiker. Mir war klar, dass ich der Natur egal bin. Ich wusste, dass ich mein Wissen und meinen Körper nutzen muss, um zu überleben. Dem Wald ist es egal, ob ich Schmerzen habe oder traurig bin. Aber dadurch war der Wald auch ein guter Trainer für mich. Denn mir hat niemand gesagt, was ich tun soll. Mein Körper hat mir gesagt, was gut oder schlecht für mich ist.
Naja, und genau deshalb war das Leben im Wald einfach auch so nützlich für ihn. Also er musste sich einfach auf seine Grundbedürfnisse konzentrieren und hatte eben auch keinen Raum für schlechte Gedanken.
Ja, was hat er denn aber dann den ganzen Tag eigentlich gemacht?
Naja, also die meiste Zeit hat er mit Feuer machen, Essen beschaffen und solchen alltäglichen Dingen verbracht. Und dann hat er sein Lager ja auch in der Nähe eines Bachs aufgeschlagen, auf dem hat er dann immer täglich Wasser geholt. Und seine Lieblingsbeschäftigung war, sich einfach auf einen Baumstamm zu hocken. Also wirklich stundenlang hat er da gesessen und über sich nachgedacht.
Ja, und hat er sich dabei, also da in der Wildnis auf diesem Baumstamm, nie einsam gefühlt? Wie ging es ihm dabei?
Also es hat jetzt schon ein bisschen gedauert, bis er sich dran gewöhnt hat. Er kommt auch aus einer großen Familie, in der immer was los war. Aber ein Problem hatte er mit der Einsamkeit nicht.
Wir reden die ganze Zeit über Geselligkeit und eigentlich bin ich auch sehr gesellig. Ich finde es aber auch wichtig, dass man mit sich selbst zufrieden sein kann. Viele Menschen bekommen heutzutage regelrecht Panik beim Gedanken ans Alleinsein. Sie spiegeln sich und ihr Leben die ganze Zeit an den Reaktionen anderer Menschen. Und es geht immer um Einsamkeit und wie schlimm sie für die Menschen ist. Aber wenn man diese Einsamkeit selbst wählt, ist es anders. Mir hat sie geholfen. Ich habe kein Problem damit.
Und was Markus auch beschreibt, wenn er dann mal nach 2 Monaten Einsamkeit ins nächste Dorf zum Einkaufen gewandert ist und dann wirklich das erste Mal mit einer Kassiererin oder sonst irgendwelchen Leuten gesprochen hat, dann war dieser Eindruck auf einmal total stark. Also er hat dann regelrecht jedes Wort aufgesogen, wenn er dann mal mit jemandem gesprochen hat.
Eines Tages kam ein Bekannter zu meinem Zelt und meinte, du musst unbedingt zu Hause anrufen. Ich bin also runter ins Dorf gewandert und habe meinen Vater angerufen. Ich dachte, meine Mutter wäre gestorben. Aber es ging um meinen Opa. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Auf dem Sterbebett meinte er dann zu mir: Markus, ich gebe dir einen Rat. Besorg dir ein Frauenzimmer, heirate sie und lass sie über dich bestimmen. Das wird das Beste für dich sein. Und einen Tag später ist er gestorben.
Was war das denn für ein geiler Opa? Frauenzimmer, das über Markus bestimmen soll. Was soll denn das für eine Frau sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich fand es auch wirklich sehr bezeichnend, was der Opa über Markus gesagt hat. Denn ich fand es sehr treffend und auch gut beobachtet. Denn Markus wirkt tatsächlich so ein bisschen verträumt, so ein bisschen weltfremd. Und vielleicht würde er heute noch im Wald leben, wenn er sich nicht kurz danach tatsächlich Hals über Kopf verliebt hätte. Also er ist nach der Beerdigung noch eine Weile in seinem Heimatort geblieben und hat dann wohl auf einem Gartenfest in der Nachbarschaft Frieda kennengelernt. Die Liebe seines Lebens.
Ich hatte im Hinterkopf, was mein Opa gesagt hatte. Und ein paar Monate später traf ich Frieda. Und sofort kam dieses Gefühl, das man nicht im Kopf, sondern im Bauch fühlt und dem man folgen sollte. Tja, und dann ging alles ganz schnell. Ich bin erst mal zurück in meinen Wald gezogen, aber Frieda und ich haben Kontakt gehalten und ein halbes Jahr später sind wir zusammengezogen und haben geheiratet.
Nee, Moment, das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Wir waren doch gerade noch so schön in der Wildnis, alleine. Und dann kommt auf einmal diese, wer ist diese Frieda?
Ja, das ist eine Frau aus seinem Heimatort und sie ist auch naturverbunden, sage ich mal, aber sie hat schon ein ganz normales Leben gelebt, also hatte eine Wohnung, hatte einen Freundeskreis, eine feste Arbeit.
Aber wie hat sie das, also wie ist denn die Beziehung zwischen den beiden, dass es so schnell ging, dass er dann quasi doch dieses Leben, was er da ja sich relativ hart aufgebaut hat in der Wildnis, dass er einfach nach einem halben Jahr zack heiraten und er kommt zurück?
Ja, ich glaube, dass Frieda schon ein bisschen ihn in die Zivilisation zurückgeholt hat auf eine Weise, denn ja, vorher hat er da im Wald gelebt und zu sich selber gefunden. Und dann musste er wieder in die Zivilisation zurück. Aber ich glaube, mit Markus zusammenzuziehen, das hieß erstmal für Frieda, sich auf ein sehr spartanisches Leben einzulassen. Also wie gesagt, sie war naturverbunden und so weiter, aber eben, sie hat nicht im Wald gelebt wie er. Und die beiden haben dann 2 Jahre lang erstmal zusammen auf ihrer Heimatinsel gelebt und dann dort auch ihr erstes Kind bekommen. Aber in dieser Zeit haben sie auch schon ihren Umzug nach Norrland geplant, also in die gleiche Gegend, in der Markus im Wald gelebt hat. Und dort haben sie dann eine Hütte gebaut, die erstmal kein Wasser und keinen Strom hatte. Und in seinem Buch beschreibt Markus auch selbst, dass er in der Anfangszeit wohl auch ein ziemlicher Egoist war. Also er fand zum Beispiel, dass 15 Grad Raumtemperatur im Winter völlig ausreichen. Und dass man die Wäsche doch auch bei klirrender Kälte im Bach waschen kann und auch das Geschirr. Also kein Problem.
Ja, und wie leben die beiden jetzt? Also haben die irgendeine Mitteltemperatur gefunden oder einen Zwischenweg, die Wäsche genau zu waschen? Oder?
Ja, also sie haben inzwischen auch Strom und Wasser und ich glaube, es wird auch ein bisschen mehr geheizt und sie haben auch eine Waschmaschine und eine Spülmaschine. Inzwischen sind sie auch zu fünft, also die beiden haben 3 Töchter bekommen. Und das ist eben eine Mixtur aus festem Haus, das aber eben doch mitten in der Natur steht, in dem sie da leben. Also sehr naturnah und die sind eben in Norrland geblieben und er besucht auch regelmäßig seine Behausung von früher wieder. Also die gibt es immer noch. Und was er wohl auch immer noch häufig macht, draußen schlafen. Das macht er wohl sogar, wenn er mal nach Stockholm zu einem Vortrag fährt, hat er mir erzählt. Dann schläft er einfach im Park, sucht sich da irgendwie eine Stelle unterm Baum, wo keiner langkommt. Und außerdem hat er in der Nähe seines Hauses, wo er jetzt wohnt, ein Outdoor-Bett gebaut. Und da schläft er regelmäßig, nimmt auch mal eine seiner Töchter mit, damit sie eben ein bisschen extra Zeit mit ihrem Papa bekommen.
Ich kann ibland sakna att få vakna upp på den här vårvintern när det fortfarande är ganska kallt, men inte så för.
Manchmal vermisse ich dieses Gefühl, morgens in dieser Eiseskälte aufzuwachen und die kühle Luft in meinem Gesicht zu spüren. Ja, manchmal vermisse ich mein Zelt im Wald. Aber ich schlafe immer noch oft draußen und habe das Gefühl, zu dieser Welt noch Kontakt zu haben. Und ich denke, wenn die Kinder älter sind, werde ich noch mal für ein Jahr in den Wald ziehen. Ich denke, das wird für Frieda und mich herrlich werden. Sie ist auf jeden Fall darauf eingestellt, dass ich das machen werde.
Ich glaube, es wird gut sein für mich und Frieda. Du weißt, treffen wir uns noch ein Jahr später. Ich glaube, es wird herrlich. Sie ist auf jeden Fall darauf.
Klingt aber doch, sie ist vorbereitet, aber klingt doch ein bisschen egoistisch. Also würde Frieda dann mitkommen in den Wald oder wie hat er sich das gedacht?
Nee, ich glaube, er möchte das ganz alleine machen und ja, sagt dann, ja, dann kann Frieda in der Zeit einfach auch ihr Ding machen. Und ich glaube, sie weiß einfach auch, dass man jemanden wie Markus einfach sein Ding machen lassen muss. Sonst dreht er total durch. Die beiden haben, glaube ich, einfach einen Kompromiss gefunden. Und als ich Markus getroffen habe, da war auch gerade mit seiner Familie nach Göteborg gekommen. Die wollten den Sommer auf ihrer Heimatinsel im Schärengarten verbringen. Also ist es für Markus auch einfach kein Problem, in der Zivilisation zu leben. Also weltfremd ist er nicht.
Och jag tror att alla människor skulle behöva ha 3 månader helt för sig själv.
Ich denke, alle Menschen könnten 3 Monate allein im Wald gebrauchen. Es müssen nicht 4 Jahre sein, wie bei mir. 3 Monate reichen. Danach wird alles besser sein. Du wirst deine Frau mehr lieben, dein Essen genießen. Zu duschen wird ein super Erlebnis sein. Und du wirst dich dein Leben lang daran erinnern. Es geht darum, eine Tür zu öffnen, ohne genau zu wissen, was dahinter kommt.
Und da sind wir ja eigentlich wieder so ein bisschen am Anfang, weil da kommt mir gleich wieder das Thema Angst. Da haben doch bestimmt viele, also ich hatte da auch Angst vor, das einfach so zu machen, mal 3 Monate im Wald.
Ja, also klar, ich hätte da auch Angst und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich mit der Einsamkeit klarkommen würde. Aber ich meine, um sozusagen zu sich selbst zu finden, ist das doch vielleicht eigentlich eine ganz gute Idee. Aber 3 Monate müssen es eigentlich nicht sein. Ich denke, man bekommt auch schon ein Gespür dafür, wenn man mal 3 Wochen in der Wildnis war. Mhm. Einfach dieses super tolle Gefühl, endlich wieder was Ordentliches essen, warm duschen und in einem richtigen Bett zu schlafen. Das fühlt sich einfach super an, wenn man das vorher entbehren musste. Und es ist ja auch so mit Alltagssorgen. Also wenn man jetzt totalen Hunger hat oder irgendwie nicht weiß, wie man trockene Kleider bekommt oder vielleicht sogar erfriert, dann kann es einem echt schon fast lächerlich erscheinen, wenn man dann irgendwie über sich Gedanken macht, ach komm jetzt alle zur Party oder irgendwelche anderen Alltagssorgen. Also
er hat ja auch den Film im Laufe des Gesprächs ja angesprochen, Into the Wild. Jetzt, wenn ich seine Geschichte so höre, das klingt für mich so ein bisschen, ja, wenn es in der Zivilisation nicht klappt, gehe ich halt in den Wald. Das ist schon archaisch auch, oder?
Ja, aber er hat ja nicht vor, wirklich auszusteigen oder so. Ich habe ihn auch gefragt, also er nimmt auch seine Bürgerrechte und Pflichten weiterhin wahr. Er geht wählen, er kümmert sich um andere und so weiter. Also er ist jetzt nicht der Typ von Into the Wild, der einfach aussteigen will und der ja auch seinen Pass wegwirft und so weiter. Also darum ging es Markus eben nicht. Also es ging einfach um ihn selber, dass er sozusagen im Wald zu sich selber findet.
Was hat er denn gefunden? Also was würdest du sagen, jetzt von außen betrachtet, die du ja auch lange mit ihm gesprochen hast, was hat er gefunden oder was kann man dann finden?
Also ich glaube, er hat einfach Ruhe gefunden. Also Ruhe in sich selbst. Das ist eigentlich mein Fazit, dass er so, er sagt ja auch am Anfang, ich war so ein junger Mann, der einfach keine Richtung im Leben hatte und so weiter und einfach auch so von anderen gesteuert wurde. Und ja, er hat einfach gelernt, sich selber zu verstehen und seine Gedanken zu verstehen, was will er eigentlich im Leben und so weiter. Also das war die Reise für ihn.
Und was hat es mit dir gemacht? Hast du irgendwie für dich auch dann das Wesentliche entdeckt, als du mit ihm gesprochen hast oder dich quasi auch mit ihm beschäftigt hast, das Buch und so gelesen hast? Also was hat das bei dir bewirkt?
Ja, also ich habe mir über diese Sachen eigentlich schon vorher oft Gedanken gemacht. Wir sind auch zum Beispiel mit unserer Familie öfter mal in Thüringen, im Thüringer Wald, in einer einsamen Hütte, wo es kein Wasser und keinen Strom gibt, also nicht außer Leitung das Wasser natürlich. Und da merkt man einfach auch dieses Entbehren und dieses Freuen über Sachen und das, was er eben auch beschreibt, dass diese Alltagssorgen dann so lächerlich erscheinen. Und diesen Gedanken habe ich eigentlich auch oft, dass ich so denke, die Gesundheit und was zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf, trockene Klamotten, das ist echt das Wichtigste. Und kleine Sorgen wie, da kommen Gäste und muss alles perfekt sein. Da denke ich manchmal, dass es wirklich nebensächlich ist, wenn man sich überlegt, ja, man will doch einfach nur zusammen sein und es schön haben.
Also würde ich jetzt mal so zusammenfassen sagen, braucht es Extremerfahrung, um das Wesentliche zu sehen?
Extremer, ja, also dadurch kann man es wahrscheinlich am besten lernen, aber ich denke auch schon, wenn man wie ein Familienmitglied hat, was krank ist, dann wird einem ja auch schon bewusst, wie wichtig einfach Gesundheit ist und dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist und dass man lebt und dass man alles hat.
Also es ist auch eine Geschichte, die du uns erzählt hast über Bewusstmachung und Bewusstwerdung, glaube ich, dann letzten Endes. Christine Westerhaus mit unserer Geschichte der Woche. Vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast.
Ja, gerne.
So, und wenn Sie jetzt nach dieser Aussteiger-Edition von Plus Eins nicht Lust haben, das Buch Walden von Henry Thoreau zu lesen oder eben Unter freiem Himmel von Markus Teueby, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen Sie natürlich nur noch den Film Into the Wild gucken und dann bin ich ganz zufrieden mit Ihnen. Und wenn Sie damit durch sind, dann hören Sie gerne auch noch unseren anderen Plus Eins Podcast aus dieser Woche. Auch da geht es ums unter anderem Loslassen versus Festhalten. Zu Gast ist meine Freundin Verena Büscher. Sie und ihr Mann, die können nicht mit und nicht ohneinander.
Wenn ich meinen Mann selber mal frage zwischendurch, wie ist denn unser Status, dann sagt er immer, ja, wir sind doch verheiratet. Ja, und dann denke ich immer, oder ich frage ihn dann, ja, was heißt das denn?
Der Plus-1-Podcast um Menschen und die dazugehörigen Geschichten. Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.